vom Glauben reden, ist etwas, was dem einen oder anderen doch immer wieder Überwindung kostet. Es ist nicht jeder so extrovertiert, nicht jeder so mutig, nicht jeder so sprachbegabt, nicht jeder so frei, auf andere zuzugehen. Und manchmal da hat man doch eine starke Hemmung, überhaupt vom Glauben zu reden. Weil im Grunde genommen ist ja dann die Frage unterm Strich, was glaube ich eigentlich? Und wenn dann eine kritische Frage kommt, dann weiß man nicht so richtig, wie man antworten soll. Oder man wird so irritiert, dass man selber in große Zweifel kommt und denkt, ja, was ich da immer so denke, das ist ja völliger Quatsch. Die andere Person hat ja absolut recht. Oder man geht in den Widerstand und sagt, alles, was andere sagen, ist gar nichts. Vom Glauben reden ist eine Herausforderung, braucht Mut, verunsichert. Und wir haben hier beim Galaterbrief eine Situation, da hat, bevor unsere Textpassage losgeht, da gab es ein Eklat zwischen Paulus und Petrus, weil Petrus und Paulus waren ja zwei starke Prediger und Petrus hat nicht das getan, von was er geredet hat. Das heißt, er hat auf der einen Seite eine tolle Predigt und dann wurde er erwischt in seinem Alltag, dass er eigentlich was anderes getan hat. Völlig menschlich, aber Paulus muss es aufdecken, vor allem, und es kommt zum Eklat. Und es geht um die Grundfrage jetzt in unserem Abschnitt und Vers 16 ist eigentlich eine Schlüsselstelle vom Galaterbrief. Was glaube ich eigentlich? Was glauben denn Menschen, die sich Christen nennen? Und das muss sich ein Paulus mit einem Petrus, die Grundväter des Christlichen, also nicht die Grundväter, aber die Apostel der ersten Gemeinde, ne, die streiten sich, die müssen argumentieren, die müssen für sich klären. Ja, was ist da in Antiochia los, dass da diese Frage nochmal neu auf den Tisch kommt? Was glaube ich eigentlich? Und Paulus nimmt im Vers 16 jetzt einfach eine dreifaltige These in die Hand. Der Mensch, jeder Mensch, ob er jetzt ein Jude ist, war ja der Streit mit der Speiseordnung, was darf ein Jude essen und was nicht, ne? Ob er ein Jude ist oder ein Heide ist, ein Christ ist oder ein Nichtchrist ist oder was auch immer er ist, wie auch immer er sich nennt, kein Mensch kann von sich aus sagen, dass er vor Gott gerecht ist. Das ist eine Grundthese, wenn es um ein Gespräch über den Glauben geht. Das ist das allererste, worüber man sich im Grunde genommen austauschen darf und kann und muss. Gibt es Gerechtigkeit für den Menschen? Kann ein Mensch aus sich selbst heraus gerecht werden? Kann er durch das, was er tut, Gerechtigkeit anstreben? Kann er Gerechtigkeit erhalten, allein durch das, wie er sich in seinem Alltag verhält? Und der Paulus sagt drei Dinge darüber. Er sagt, es gibt ein Dogma, es gibt eine dogmatische These, eine Dogmatik für uns Christen. Und er sagt, wir wissen durch Jesus Christus, wir wissen, wir haben erkannt, wir haben festgestellt, wir wissen, dass in Jesus Christus ein völlig neues Denken bekannt wird. Jesus hat etwas über Gott gesagt, was völlig neu ist für uns Menschen. Und dass wir durch das, wie wir Jesus kennenlernen, erfahren und wissen dürfen, dass wir in Jesus Christus Rechtfertigung bei Gott haben. Also diese Grundthese an sich, kann ich gerecht werden durch das, was ich tue? Reicht es, dass ich Sonntagmorgen um 10 Uhr auf mich ist verlasse, ich sitze in der Kirche, ich bete in der richtigen Art und Weise, ich 40 Tage vor Ostern faste ich vergebe meinen Feinden und so weiter. Ne? Also wenn ich so meinen ganzen Katalog einhalte, das ist ja nicht der Punkt, sondern Jesus hat etwas völlig Neues gebracht. Er hat von einer neuen Schöpfung, von einer neuen Kreatur geredet und er hat gesagt, wer an mich glaubt, darin findet er Gerechtigkeit. Gerechtigkeit hat also nicht mit einem Verhalten zu tun, das ich brav jeden Tag irgendwie umsetze, sondern mit einer Beziehung zu tun, mit dem, der sagt, ich schaffe Gerechtigkeit. Boah, darüber mal ins Gespräch zu kommen mit jemand. Oh, ich glaube, da fliegen die Fetzen. Zwischen Paulus und Petrus sind sie geflogen. Also wir können uns warm anziehen, das wird uns definitiv genauso gehen. Wie kann ich gerecht werden? Grundfrage. Paulus sagt, der Glaube an Jesus, wir wissen darum, dass Jesus gesagt hat, es gibt eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Wer an mich glaubt, der wird gerecht. Die zweite These, die er aufstellt in seinem Vers 16, ist, dass es ein Zeugnis braucht. Kann ein Mensch gerecht werden? Kann ein Mensch selber dazu hinarbeiten, dass er vor Gott anerkannt und gerecht dasteht? Kann ein Mensch das? Und Paulus steigt jetzt auf diese persönliche Schiene ein. Er war ja ein Verfolger von Christen. Er war ja derjenige, der alle Gesetze gehalten hat. Und ihm ist Jesus auf diesem Weg nach Damaskus erschienen. Und bei ihm hat sich durch diese Jesus-Erfahrung, durch diese Jesus-Begegnung sein ganzes Leben verändert. Also er kam zu dem Wort gerecht vor Gott, nicht weil er klug ist und nachdenken kann, sondern er kam durch eine Jesus-Begegnung zu dieser Überzeugung und zu dieser Erfahrung, mir ist der Lebendige, der Gerechte, der mich völlig verändert, der ist mir begegnet. Und das ist tief in dem Paulus drin, genauso wie es auch tief in Petrus drin ist. Ja? Also es ist tief in dem drin, der Jesus nachfolgt. Ich habe eine Begegnung mit ihm. Ich bin ein Gotteskind, weil ich eine Erfahrung habe der Begegnung mit Jesus Christus. Und das ist für jemand wie Paulus und jemand wie Petrus und jemand, der aus dem Judentum kommt, eine ganz wichtige existenzielle Aussage. Warum ist es so wichtig zu wissen, dass ich ein Gotteskind beziehungsweise ein Christ bin, dass ich freigesprochen bin durch den Glauben an Christus? Warum ist es denn so wichtig? Wenn wir in diese, ich bin ja in diesen ganzen Netzwerken unterwegs, wo die monotheistischen Religionen sich versuchen zu einigen, wo man dann davon spricht, wir haben ja alle den gleichen Glaubensvater, den Abraham. Ja. Da können sich die Moslems, die Juden und die Christen alle vereinigen. Wohin gehören wir? Gehören wir zu Mose? Ist für uns das mosaische Gesetz die Grundordnung unserer Gerechtigkeit? Sind wir Abrahams Kinder, dass wir sagen können, ja, wir alle haben den einen Vater und gehören zu dem einen Gott? Wir würden es uns sehr, sehr leicht machen, wenn wir das abnicken würden. Jesus sagt zu seinen Jüngern im Johannesevangelium, bevor Abraham war, bin ich. Er ist der Erste. Nicht nur bei der Schöpfung, auch bei der Neuschöpfung durch sein Sterben und Auferstehen. Er ist der Erste, er ist der Letzte, er ist der Lebendige, er ist der Ewige, er ist der Sohn Gottes. Und Christen sind sein Eigentum. Es wäre verkürzt zu sagen, ja, wir sind, wie auch die Juden überzeugt vom mosaischen Gesetz, wir sind, wie Juden und Moslems überzeugt, Abrahams Kinder zu sein. Nee, wir sind des Christus. Wir gehören Jesus. Das ist eine ganz andere Hausnummer, wenn es um das Thema Gerechtigkeit geht. Weil diese Tatsache, dass ich zu Jesus Christus gehöre, dass ich sein Eigentum bin, dass ich weiß, er hat mich gekauft mit seinem Blut, er ist für mich gestorben, er ist für mich auferstanden, er hat mir Heimat geschaffen im Himmel, ewige Heimat mit Gott. Diese Tatsache ist tiefer und stärker und endgültiger und weiter als jede Art von Gerechtigkeit, die ich über Gesetzlichkeit bei Mose oder die ich über Abstammung durch Abraham für mich irgendwie beanspruchen könnte. Er ist meine Gerechtigkeit, so sagt es die Bibel. Es ist zu kurz, einfach zu sagen, ja, die monotheistischen Religionen, die sind irgendwie alle das Gleiche, die glauben an den gleichen Gott. Es ist zu kurz. Es ist faul, so zu denken. Es ist feige, auch so zu denken, weil wir den, der uns gerecht spricht, in seiner Kraft nicht anerkennen. Und das Dritte, was der Paulus noch sagt, neben der Tatsache, dass wir wissen, dass Jesus Gerechtigkeit Gottes ist und dass er es erlebt hat als ein persönliches Zeugnis, dass er ein Gotteskind, ein Jesus-Nachfolger ist. Er sagt auch, die Schrift belegt es. Wir haben noch ein Schriftdokument aus dem Alten Testament. Und Paulus geht auf den Psalm 143, Vers 2 ein, wo es heißt, vor Gott ist kein Lebendiger gerecht. Also Paulus hält sich da fast dran. Auch im Römerbrief, Kapitel 3, hält er sich an dieser Stelle. Kein Mensch auf dieser Welt kann von sich sagen, ich bin gerecht. Und man kann zwar äußerlich und man kann mit Riten und man kann mit Gewohnheiten versuchen, irgendwie sich eine Gerechtigkeit zu erarbeiten, wie es im Hebräer 9 und Hebräer 10 und so weiter heißt, aber nichts spricht mich vor Gott frei und gerecht. Nur ein einziger, und das ist Gott selber, der in Jesus auf diese Welt gekommen ist. Wenn wir uns das mal verinnerlichen und wirken lassen, dann merken wir, mit welchem Reichtum und mit welcher Kraft und mit welcher Freude und mit welcher Hoffnung wir Christen ausgestattet werden. Dass wir nicht verteufelt sind darauf, uns an der Gesetzlichkeit zu halten, sondern dass Jesus sagt, ich habe das Gesetz erfüllt. Wer an mich glaubt, der hat lebendiges, ewiges Leben. Aus dem werden Quellen des in dem wird eine Quelle ewigen Lebens entspringen, weil ich in ihm bin und er in mir. Jetzt darf ich doch noch die Frage stellen heute Morgen. Wie findet das denn statt, dieses Gerechtwerden durch Jesus? Weil das ist ja das, was wir als Christen sagen, dass wir das sein wollen. Wir wollen in Jesus sein, wir wollen mit ihm leben, so wie es der Paulus auch will, wie es der Petrus auch möchte, wie es immer wieder nicht gelingt. Der Paulus spricht davon, dass wir den Willen Gottes immer wieder suchen. Wir sind nicht Menschen, die sagen, wir haben es begriffen, wir haben es erreicht, sondern Christen sind Menschen, die in jeder Situation ihres Lebens immer nach dem Willen, nach dem Ja, nach dem Nein, nach dem Dafür und Dagegen Gottes suchen. Wir sind sozusagen immer am uns orientieren, was will Gott mit uns jetzt? Jede Frage in unserem Leben, da wollen wir Gott mit hineinnehmen und fragen, was ist dein Wille? Was möchtest du, dass ich jetzt tue? Soll ich diesen Weg gehen? Soll ich den anderen Weg gehen? Wir nehmen, als Christen orientieren wir uns ständig an dem, was der Wille Gottes für unser Leben ist. Es ist nicht, dass wir sagen, ja, ich habe mich bekehrt, ich bin safe, ich bin gerettet, mir kann nichts mehr passieren, sondern, weil das würde uns ja schlapp machen. Ja, es gibt ja Christen, die haben sich vor 20 Jahren bekehrt und das sind die langweiligsten, trögesten, leblosesten Menschen auf Gottes Erden und man denkt sich, ja, das ist so ein Christ, will ich nicht sein. Warum? Weil diese Menschen nicht suchen nach dem Willen Gottes in ihrem Leben. Die sind mit sich fertig. Die haben alles abgehakt. Die denken ja, jetzt ist alles fein. Ja, aber da ist gar keine Lebendigkeit im Glauben da, weil diese sich ausrichten nach dem Willen Gottes, dem sich selber eventuell neu positionieren müssen im Leben, um Gott erleben und Gottes Segen erfahren zu können, weil sie das alles unterlassen. Die Suche nach dem Willen Gottes ist die Kernaufgabe von uns Christen. Das ist ja auch das Zeugnis, was wir nach außen haben. Dass Menschen uns sehen und sagen, Also die Person hat sich in dieser Situation jetzt in einer Art und Weise verhalten. Das ist erstaunlich. Ja? Weil man aktiv auf der Suche ist, wie will jetzt Gott mich führen in meinem Alltag? Nicht, ich habe es sowieso gewusst, ja, sondern sensibel und offen zu sein dafür, wie Gott mich führt. Wie ist das jetzt? Wie erlebe ich denn die Gerechtigkeit Gottes? Wenn ich jetzt in einem Gespräch gefragt werde. Da haben wir ja am meisten Schiss vor, ja? Weil wir keine Belege haben, keine Beweise. Wir können jetzt nicht sagen, schwarz auf weiß, zack, 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 so läuft's, ne? Paulus sagt es, ich bin mit Christus gestorben. Und da spricht er etwas ganz Tiefes, Wichtiges aus. Wenn jemand gestorben ist, dann ist er nicht mehr unter den Regeln des Lebens, weil er ist ja tot. Das heißt, es gibt kein rechtskräftiges Gesetz mehr, was diesen Toten irgendwie noch in Schach hält. Tote müssen keine Gesetze halten. Und der Tod scheidet, entpflichtet den Menschen. Und der Tod bürgert den Menschen aus. Aus diesen ganzen Gesetzlichkeiten des Lebens. Und wenn der Paulus jetzt sagt, ich bin tot, dann heißt das, ich bin abgeschnitten, ich bin ausgeschieden, ich bin entpflichtet von den Gesetzen des Lebens. Ha, das gibt uns ja eine Narrenfreiheit, ne? Ja, aber was kommt jetzt anstelle von diesen Gesetzen des Lebens? Und wenn Menschen sagen, ich steige aus den Gesetzlichkeiten des Lebens aus, dann geht es in der Regel meistens in die Freiheit des Individuums, sprich in den Egoismus. Und jeder Egoismus führt zur Einsamkeit. Das ist ein Fakt. Aber Paulus sagt, nee, ich binde mich an das Neue. Ich binde mich an Jesus Christus. Weil er sagt ja, ich bin mit Christus gestorben. Dieses Sterben ist also nicht so ein Soloakt, sondern dieses Sterben ist mit Jesus. Mit ihm ist er gestorben. Nicht isoliert, nicht aus eigener Motivation, sondern weil er an diesen Jesus glaubt, der sagt, ich mache dich gerecht vor Gott. Weil er an ihn glaubt, geht er mit ihm dahin, wo er war. Jesus ist gestorben. Und das Zweite, was er noch mitsagt, ist, ich bin mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben. Also zeigt das ja auch die Art und Weise an, wie wir, wenn wir an Jesus glauben, auch sterben. Es ist nicht etwas, das ich mir innerlich auferlege, dass ich mir sage, ja, jetzt habe ich entschieden, dass ich nicht mehr leben möchte. Sondern, wie ist denn Jesus gestorben? Es war ein Einfluss von außen. Er wurde gekreuzigt. Er hat sich ja nicht selbst gekreuzigt, das geht ja nicht. Er wurde ja gekreuzigt. Also wenn wir mit Jesus sterben, aus diesen Gesetzen des Lebens aussteigen und sagen, wir glauben an ihn, wir sterben mit ihm gemeinsam. Ja, was kreuzigt uns denn? Haben wir uns darüber schon mal Gedanken gemacht? Wer oder was kreuzigt mich denn? Dass ich mich selbst kreuzige, das hilft ja keinem. Ne? Das ist vielleicht ein großer Edelmut, aber das führt zu nichts. Wer oder was kreuzigt mich denn? Jesus wurde gekreuzigt von der Sünde. Wer oder was kreuzigt mich? Hat jemand eine Idee? Es ist wahnsinnig schwer, mit Menschen über den Glauben zu reden, gell? Wahnsinnig schwer. Wer oder was kreuzigt mich denn? Kein Mensch sagt zu mir, stirb für Jesus. Keiner sagt es. Wer oder was kreuzigt mich denn?
Wenn ich die Vergebung annehme von der Sünde.
Vergebung kreuzigt mich, okay? Sehr gut. Tja, das Evangelium kreuzigt mich. Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Evangelium Gottes kreuzigt mich. Weil das Kreuz, an dem Jesus stirbt, was sagt er da? Es ist vollbracht. Was sagt Jesus? In deine Hände gebe ich meinen Geist. Wer oder was kreuzigt mich? Die Liebe Gottes, die Gnade Gottes, die bedingungslos mir entgegenschaut und sagt, ich will dich. Gottes Liebe kreuzigt mich. Gottes Liebe entblößt mich und sorgt dafür, dass ich sage, ich will nicht mehr in meinem Alten sein. Ich will da sein, wo dieser befreiende, gerechte, lebendige, liebende Vater im Himmel ist. Ich werde gekreuzigt von der Liebe Gottes, die bedingungslos mich anschaut und Ja zu mir sagt. Boah, und wie viele Tode haben wir schon gehabt, weil wir gesagt haben, ja, ich muss mehr das machen, ich muss mehr das machen, ich muss jenes machen. Wir haben so viele kleine Friedhöfe in uns drin selbst geschaffen, weil wir gemeint haben, ja, nur so können wir dem lieben Gott gefallen. Überhaupt nicht der Weg. Da haben wir was völlig missverstanden. Ich lebe nicht ich, Christus lebt in mir, Freunde, Christus lebt in mir. Und Christus bringt nicht die Todesgräber in mein Leben hinein, er bringt die Liebe Gottes in mein Leben hinein. Er bringt die Freiheit des Evangeliums in mein Leben rein, dass ich mich nicht schämen muss, ein Gotteskind zu sein. Dass ich mich nicht auf Gesetzlichkeiten zurückwerfen muss und sagen muss, ja, jetzt muss ich noch das machen für den lieben Gott und das. Und man kriegt ein hängendes Gesicht und man wird traurig und träge und langweilig. Nein. Die Liebe Gottes treibt mich. Die Beziehung zu dem lebendigen Vater, der sagt, du bist mein. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Das kreuzigt mich. Mein Leben gebe ich auf, weil der sagt, ich will dich. Ich liebe dich. Ich möchte in deinem Leben präsent sein. Ist das nicht der Wahnsinn? Also mich haut's um. Also Paulus und Petrus in Antiochien, Streit wegen dem Essen. Und dann die Grundfrage, was macht mich eigentlich gerecht? Was macht mich eigentlich gerecht? Wir wissen es von Jesus. Er ist die Gerechtigkeit Gottes. Er hat es gesagt, er hat es ausgesprochen. Jeder, der Jesus begegnet, der weiß davon. Dann habe ich das erlebt in meinem Leben, sagte Paulus. Er ist mir begegnet. Ich habe es erfahren. Ich bin nicht durch persönliches Denken zu diesem Punkt gekommen, dass Jesus Gerechtigkeit ist. Nee, ich habe es erfahren. Es ist in mir. Da lebt was in mir, was ich nicht greifen kann, aber ich spüre, das ist von Gott. Und es ist belegt in der Schrift. Kein Mensch kann vor Gott gerecht sein, außer der, der ihn gerecht spricht. Psalm 43, Vers 2. 143, Vers 2. Mit ihm sind wir gestorben. Mit ihm wollen wir und werden wir leben. Glauben wir das? Wollen wir das? Paulus und Petrus hatten diesen Streit. Weil das, was sie selber aufgebaut haben, das hat schon ganz schön geglänzt. Das hat schon ganz schön gefallen. Das hat das Ego ganz schön gestreichelt. Aber damit haben sie das reduziert, was von der Gotteskraft spricht, nämlich die Gerechtigkeit in Jesus. Wir merken, als Menschen sind wir immer unterwegs und müssen versuchen und sind tangiert, dass das, was wir selbst mitbringen, immer wieder als erstes auf Silbertablett zu legen. Aber der Paulus erinnert uns daran, und es ist gut, dass er es tut, dass wir nicht uns selbst gehören, sondern wir sind Gotteskinder, nee, wir sind Christen. Wir gehören Christus, nicht Mose, nicht Abraham, nee, wir gehören Christus. Er war der Erste, er ist der Letzte Er ist der Lebendige. Amen. Ich möchte gerne noch beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir heute dieses Wort, diesen Gedanken mit in die neue Woche nehmen dürfen. Du bist der Erste, du bist der Letzte. Wir gehören dir. Dein Name soll über unserem Leben stehen und bleiben, und er soll der Inhalt und der Sinn unseres Lebens sein. Und wir sind heute Morgen hier, um das auch nochmal zu hören und aufzunehmen in unserem Herzen und nochmal festzumachen, dass wir deine Kinder sind. Segne du uns. Amen.